Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Karin Heil. Als Vorsitzende des Stiftungsrates der Crespo Foundation ist sie eine Schlüsselfigur an der Schnittstelle von Wirtschaft und Kultur. Zuvor war sie unter anderem Vice President beim Chemiekonzern BASF mit dem Zuständigkeitsbereich gesellschaftliches Engagement. Die Arbeit der Crespo Foundation prägt Karin Heil seit vielen Jahren in unterschiedlichen Rollen. Die Institution steht für weitreichendes privates Kultur- und Bildungsengagement. Doch wie genau funktioniert die Verbindung von Wirtschaft und Kultur im Stiftungssektor? Welche Kriterien leiten die Auswahl von Projekten? Und welche Verantwortung tragen private Akteure für das gesellschaftliche Zusammenleben? In der heutigen Folge beleuchten wir das komplexe Feld der privaten Kulturförderung. Wir erkunden die Unterschiede zwischen Sponsoring und Förderung und wir fragen, welche Interessenskonflikte gerade bei privatwirtschaftlichen Kulturinvestitionen auftreten können. Liebe Karin, vielen Dank, dass du mit mir eine Podcast-Folge bestreitest. Du bist ja Vorsitzende des Stiftungsrates der Crespo Foundation, die ja eine wirklich große Kulturstiftung mit Sitz in Frankfurt am Main ist. Für den Anfang, damit man das versteht, so ein Stiftungskonstrukt, was ist die Vision und Mission von so einer Stiftung? Wie interpretiert sie ihre Rolle in diesem kulturellen Ökosystem? Was hat sie eigentlich für eine Aufgabe?
Ja, also vielleicht muss ich dann schon nochmal darauf zurückgreifen oder das auch erzählen, was der Ursprung dieser Stiftung ist. Weil das ist eine Stiftung, die zwar eine Verbindung hat zu einem Wirtschaftsunternehmen, aber letztlich die Entscheidung, die Stiftung zu gründen, war eben die Stifterin Erbin eines Unternehmens oder besser gesagt von, das Unternehmen wurde verkauft und sie erbte eben unter anderen Familienmitgliedern, Uli Crespo ihr Name, und sie hat aus privaten Gründen diese Stiftung ins Leben gerufen und gegründet. Und ihr Anliegen war auch ein sehr persönliches. Kultur, damit hatte sie immer zu tun, Verbindung zu kulturellen Themen, einmal über ihren Großvater Karl Ströer, einen der größten Kunstsammler der Nachkriegszeit, und auch über überhaupt die Familie, die sie immer wieder mitgenommen hat zu klassischen Konzerten. Und das sind, also Kultur war etwas, mit dem ist sie aufgewachsen, es war ihr nah und es war ihr wichtig, genauso wie ihr Bekenntnis zur Stadt Frankfurt am Main. Und das waren so zwei Motive, aus denen heraus sie gesagt hat, ich möchte gerne dieses Geld, was ich geerbt habe, ich habe keine Kinder, in eine Stiftung geben. Und hat als erstes Projekt ein Projekt der Kronberg Academy mit jungen für junge Musikerinnen gefördert und dann sich überlegt, ach, ich könnte doch eigentlich jetzt schon anfangen, die Stiftung aufzubauen. Und ein anderes wichtiges Anliegen der Stifterin war es, durchaus Frauen zu stärken. Und zwar Frauen und nicht nur Frauen, sondern Menschen, die ungünstige, unglückliche Startbedingungen haben und die aber motiviert sind. Und deswegen das Motto der Stiftung, Menschen stark machen. Und immer auch ein Commitment zur Stadt Frankfurt, die sie besonders geliebt hat, diese Stadt. Und über dieses Commitment eben dann auch kulturelles Engagement.
Jetzt gibt's ja viele Menschen, denen ist überhaupt nicht klar, was so eine Stiftungskonstruktion einfach ist. Ja. Die kommen mit dem Begriff Stiftung auch nur in Berührung, wenn zum Beispiel ein Imperium wie jenes von René Benko, die Signa Holding, krachen geht und dann ist plötzlich Geld in irgendeiner Stiftung. Was ist denn eine Stiftung in diesem Kontext eigentlich?
Also da gibt es einen großen Unterschied zwischen den Stiftungen in Österreich und den Stiftungen in Deutschland. In Österreich denkt man eher an diese Stiftungen, die Wirtschaftsunternehmen sind, wenn man so möchte. In Deutschland denkt man eher an gemeinnützige Stiftungen. Also die Crespo Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung. Auch da gibt es unterschiedliche Konstrukte. Also es gibt eben die gemeinnützigen Stiftungen, es gibt Familienstiftungen, es gibt auch Mischungen. Die gemeinnützigen Stiftungen sind eben der Stiftungsaufsichtsbehörde unterstellt in gewisser Weise und das Finanzamt achtet darauf, dass die Erträge dieser Stiftungen auch wirklich ausschließlich für die Stiftungszwecke ausgegeben werden. Das andere, diese österreichische Konstruktion, kenne ich nicht ausreichend gut, um sie hier wirklich jetzt darzulegen. Es gibt aber, wenn es um diese Frage der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Kulturförderung oder gesellschaftlichem Engagement geht, gibt es auch da Konstruktionen, die nochmal anders sind, wie die bekannteste vielleicht, die Bosch-Stiftung, wo eben die Stiftung Eigentümerin des Unternehmens ist. Das heißt also, dass im Grunde der Gewinn des Unternehmens geht in die Stiftung und wird dann für gemeinnützige Zwecke ausgegeben. Das ist die Bosch-Stiftung ist nicht die einzige Stiftung, die so funktioniert, aber das ist nochmal ein anderes Modell als die sogenannte Kapitalstiftung für gemeinnützige Zwecke. Wo es also darum geht, dass das Kapital wird dann angelegt und aus dem angelegten Geld, aus den Erträgen werden eben die Stiftungszwecke verwirklicht. Crespo Foundation ist nochmal ein ganz anderes Modell und recht neu auf dem Stiftungsmarkt. Da gibt es nicht so sehr viele. Es ist nämlich eine Verbrauchsstiftung. Das heißt, die Stifterin hat verfügt, dass ab ihrem Tod die Stiftung in 20 Jahren das gesamte Kapital, also nicht nur die Erträge, sondern auch das Vermögen und das Kapital ausgeben soll.
Das heißt, in diese Stiftung ist gleichzeitig ein Ablaufdatum eingebaut, ja, nämlich 20 Jahre nach Ableben. Und bis zu diesem Zeitpunkt müssen dann aber Projekte gefördert sein, die wirklich auch dem Stiftungszweck entsprechen. Das heißt, da kann man dann nicht was rausnehmen und sagen, okay, für diesen Teil macht dann die Familie nach Uli Crespo wiederum was anderes.
Nein. Das geht nicht. Also es geht wirklich, es müssen Projekte sein, die dem Stiftungszweck dienen. Es geht zum Beispiel auch nicht, dass man einfach einen Teil des Geldes in eine andere Stiftung gibt und dann doch dauerhaft auf Ewigkeit anlegt. Und das war eben auch ein besonderes Anliegen. Deswegen geht das auch nicht der Stifterin. Sie wollte keine Ewigkeitsstiftung.
Mhm. Jetzt weiß ich natürlich aus unseren Gesprächen, dass du in dieser ersten Phase der Stiftung auch eine wichtige Person warst. Du warst ja, glaube ich, auch die Gründungsgeschäftsführerin.
Mhm, ja.
Das heißt, du warst von Tag 1 an dabei, wie sich diese Konstruktion konstituiert hat, wie sie ihre operative Arbeit aufgenommen hat. Ich gehe davon aus, du warst doch dabei im Vorfeld, wie diese Arbeit schon Konturen angenommen hat. Was sind das für Debatten, die man in so einer Anfangsphase führt, wenn es darum geht, so eine Stiftung ins Leben zu holen?
Also auch da würde ich jetzt wieder grundlegend unterscheiden. Das ist bei jemandem wie Uli Crespo, die selber Psychologin war, die Fotografin war, die einen so sehr persönliche Anliegen verfolgt hat mit ihrer Stiftung, ist eine andere Stiftungspersönlichkeit als beispielsweise ein Unternehmer oder ein junger Start-up-Unternehmer, der jetzt so viel Geld verdient hat und deswegen seine Stiftung gründet. Der geht anders an diese Frage der Gründung und der Entwicklung der Stiftung heran. Ich habe damals als Stiftungsgeschäftsführerin meine Aufgabe dahin gesehen, wirklich den Stifterinnenwillen nochmal genauer herauszuarbeiten und nicht zu lenken, sondern genauer herauszuarbeiten. Und das Interesse von Uli Crespo war eben sehr breit und entsprechend war es auch ein breites Spektrum, was schon am Anfang der Stiftung wir gefördert haben. Und es war natürlich auch eine Zeit, wo wir uns leisten konnten zu sagen, ach, wir probieren das mal aus. Ist es auch wirklich das? Ist es eher operativ, also eigene Projekte, die wir machen, oder wollen wir fördern? So, und das verändert sich natürlich über die Zeit und verändert sich jetzt auch nochmal mit Blick darauf nach dem Tod der Stifterin, dass es eben ein Enddatum gibt.
Mhm. Nun ist es ja nicht das erste Mal und das einzige Mal geblieben in deinem Leben, dass du an dieser sehr komplexen Schnittstelle von erwirtschaftetem Geld, nennen wir es mal so, Ja, wie, wo das erwirtschaftete Geld dann hinkommt, ob das ererbt wurde, ob das quasi der Profit ist von einem Unternehmen, ist es einmal egal. Erwirtschaftet es in der Privatwirtschaft, erwirtschaftet das Geld. Das hast du ja in unterschiedlichsten Schattierungen erlebt. Wie unterscheidet sich zum Beispiel so eine Stiftungskonstellation, auch das Wirken in so einer Stiftungskonstellation, von der Arbeit beispielsweise im vorstandsnahen Bereich einer Bank, wo du ja auch schon warst, wo man sagt, ja, auch hier wollen wir mit dem Geld im entferntesten Sinn was Gutes machen und Effekte erzielen, welche auch immer.
Also ich hatte ja, also gearbeitet habe ich bei der Dresdner Bank und da aber wirklich konkret für die Stiftungen. Das die und die Jürgen Ponto Stiftung hatte natürlich aufgrund der eigenen, aufgrund ihrer Gründungsgeschichte nochmal eine besondere Stellung, ein besonderes Anliegen, was sie verfolgt hat. Ich glaube, dass die Stiftungen, auch gerade die Unternehmensstiftungen, sich zunehmend auch verändern. Das ist, das gucke ich jetzt, kann ich jetzt nur von außen drauf schauen, zum Beispiel bei der Stiftung der Deutschen Bank. Aber sie sind in der Regel schon strategisch aufgestellt. Das heißt nicht unbedingt, dass sie im Sinne von wir wollen unseren Namen bekannter machen, aufgestellt sind, sondern im Sinne von, was kann denn unser wirklicher Beitrag sein zu gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich ergeben. Das war in der Deutschen Bank die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft und dann die Kulturstiftung und dann wurden die eben auch verbunden in ihren Anliegen, weil sich eben auch die Herausforderungen ändern. Also im besten Falle sind diese unternehmensnahen Stiftungen strategisch aufgestellt in einem Kontext, wo das Unternehmen sich überlegt, was sind unsere Investitionen in eine stabile Gesellschaft, in der wir dann auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Und im privaten Kontext ist es vielleicht, gibt es das auch sehr, sehr konzeptionell und strategisch, aber es gibt immer auch eher das sehr Persönliche.
Aber damit wir diesen Begriff des Strategischen gut verstehen, das heißt, in der unternehmensnahen Stiftung bedeutet Strategie, dass ich ein System stabilisiere, in dem ich dann gut wirtschaften kann und nicht, ich erhöhe meinen Markenwert und stelle eine Umwegrentabilität her.
Ja, also den Markenwert, der spielt sicherlich auch dabei immer eine Rolle. Es gibt ja sehr unterschiedliche Stiftungen. Ne? Also das auch BASF zum Beispiel, wo ich ja lange gearbeitet habe, hatte eine Stiftung, die aber jetzt nicht in dem Sinne das gesellschaftliche Engagement verantwortet hat, das öffentlichkeitswirksam war. Und das heißt also, bei der Unterschied entsteht schon da oder den muss man schon da anfangen zu beschreiben, ob es ein Unternehmen ist, das eben an Konsumenten sich richtet oder ob es ein Unternehmen ist, das im Grunde B2B, also Business to Business, arbeitet. Und dann ist diese Frage der Marke schon wieder eine ganz andere. Also das ist wirklich für jedes Unternehmen auch neu zu definieren. In der Stiftung, wenn das Unternehmen eine Stiftung hat, muss es eben gemeinnützig sein und darf eben nicht irgendwie unmittelbar rückwirkend sein. Das heißt, ich kann keine, wie beim Sponsoring, ich kann keinen Vertrag schließen, das gebe ich dir und dann muss die und die Gegenleistung kommen. Also das geht im Stiftungskontext nicht, sondern es muss wirklich dem gemeinnützigen Zweck nach der Abgabenordnung entsprechen.
Das ist natürlich ein Punkt, den kapieren auch viele Menschen nicht und das ist auch gar nicht so leicht zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen einem Stiftungsengagement, also ich nehme Geld, speise damit eine Stiftung und die Stiftung macht was Gutes für die Gesellschaft und einem klassischen Kultur- oder Bildungssponsoring.
Ja, also beim Sponsoring ist es einfach ganz klar, es muss eine Gegenleistung erbracht werden und diese Gegenleistung muss auch dem Investment, also dem Mitteln, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, entsprechen. Und das prüft das Finanzamt, weil sie sonst nicht steuerlich absetzbar ist. In dem Augenblick, wo das Unternehmen eine Stiftung hat, Dann gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Modelle, ob die Stiftung ein Kapital hat und ausschließlich aus den Erträgen heraus den Stiftungszweck verfolgt oder zusätzliche Zustiftungen, Spenden jährlich erhält. Aber da ist es eben so, dass ja das grundsätzlich, man kann dann einen Vertrag schließen, aber man kann eigentlich, vereinbart man nicht Abbildung von einem Logo und dann müssen so und so viele Zeitungsartikel erscheinen, in dem auch erwähnt wird, dass diese Stiftung das unterstützt hat. Die Stiftung arbeitet da anders. Und das kann aber langfristig natürlich mindestens eine ebenso gute Rückwirkung haben auf die Marke und das Image, das Renommee des Unternehmens. Aber es braucht immer diesen unmittelbaren Bezug und beim Sponsoring braucht es den wirtschaftlichen. Es ist eine Betriebsausgabe und die muss nachgewiesen werden, dass sie sinnvoll war.
Ah ja, das heißt, ich muss wirklich nachweisen, was die innere betriebswirtschaftliche Logik war, dass ich jetzt dem Ausstellungshaus X Summe Y gegeben habe und was da zurückkommt. Das heißt, da reden wir auch von Marktwerten.
Genau. Und deswegen sind das auch komplexe Verträge, die da abgeschlossen werden. Wogegen eine Stiftung kann schreiben, ich stelle Ihnen für dieses Projekt das und das an Mitteln zur Verfügung.
Weil die grundständige Gemeinnützigkeit schon anhand der Struktur abgeklärt wurde.
Ja.
Habe ich das richtig
verstanden? Ja.
Worin unterscheidet sich dann wiederum die Spende von diesen Modellen?
Also die Spende darf keine Gegenleistung einfordern.
Ist aber wiederum
auch
nicht
steuerlich absetzbar.
Ja.
Aber wenn ich als Unternehmen eine Spende, einen Verein etwas spende, dann darf eigentlich auch kein Logo abgedruckt werden.
Aha.
Man darf dem Spender danken. Mhm. Wir danken dem Unternehmen, aber das wäre eben diese werbliche Gegenleistung, die sonst der Spendenempfänger, oder der Sponsoring-Empfänger geben würde, wäre dann ein Spendenempfänger. Und Spenden sind grundsätzlich immer freiwillig und ohne Gegenleistung. So, und bei einer Stiftung, es ist so, dass man die Option hat, es gibt wenig Stiftungen, die einfach Spenden geben. Die brauchen ja auch keine Spendenquittung, weil sie im Grunde selber schon gemeinnützig sind. Sie müssen eben nur nachweisen, dass sie entsprechend ihres Stiftungszweckes fördern und dass dann auch die Organisation, mit der sie zusammenarbeiten, in dem Sinne agiert. Und da sind es dann Verträge. Das heißt aber, man kann eben viel besser kontinuierlich zusammen auch an gemeinsamen gesellschaftlichen Zielen arbeiten, wie zum Beispiel Integration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt oder Stärkung von Familien mit Migrationshintergrund, damit die Kinder einen guten Bildungsweg gehen. Also all diese Möglichkeiten sind dann eben, dann ist es eine Zusammenarbeit und oft auch, sagen wir mal, nennen wir es mal Know-how-Transfer, weil die Organisationen, die zum Beispiel im Bildungssektor aktiv sind, das sind natürlich die Experten und die Expertinnen, die wissen ja, was sie tun und wissen es wahrscheinlich am allerbesten, wie sie zu agieren haben. Und eine Stiftung, auch eine unternehmensnahe Stiftung, kommt mit eigenen Expertisen und in dieser Zusammenarbeit kann es dazu führen, dass noch mehr Wirkung erzielt wird für das jeweilige Ziel.
Nun warst du ja schon in der Situation, dass du in allen drei Sphären gewirkt hast, bei der Spende, im Sponsoring und im Stiftungswesen. Was ich noch nicht verstehe, warum gebe ich eine Spende und mache nicht ein Sponsoring, weil es ist ja beides steuerlich absetzbar, aber für Sponsoring kriege ich wenigstens was.
Ja, das erstmal ist es eben aufwendig, weil es aufwendige Verträge sind. Das
verstehe,
muss man schon sagen. Es ist auch, nehmen wir mal Beispiele der Förderung, die jetzt nicht so viel an positiven Renommee bringen. Förderung, da ist es besser, man macht es als Spende, als man macht es als Sponsoring. Die Förderung von zum Beispiel Frauenhäusern.
Aha.
Da ist es natürlich einfach so, dass das ist ein soziales Anliegen und da erwartet auch das Umfeld, dass man das aus einem sozialen Verantwortung heraus macht und nicht, wenn man da irgendwie jetzt groß mit dem Logo erscheinen will. Das wird man da auch gar nicht. Ja, weil Frauenhäuser sind eben per se, agieren sie im Hintergrund.
Aber das heißt, es kann unter Umständen imageförderlicher sein, nicht aufzutauchen als aufzutauchen.
Oder nicht groß aufzutrumpfen.
Oder nicht aufzutrumpfen. Das ist eine wichtige Spezifizierung, weil sich ja natürlich die Frage stellt, wenn es besser ist, nicht aufzutauchen, warum mache ich dann überhaupt die Spende, ja?
Ja.
Aber das heißt, da geht's schon darum, dass ich an das Ding glaube und mir das wichtig ist, aber ich weiß ganz genau, wenn die Leute da draußen sehen, ich protze damit, dass ich mich da einbringe, wendet sich das gegen mich.
Ja. Und ich glaube, dass, also die Spende ist ja die Gemeinnützigkeit. Das heißt, also da ist es eben nicht, weil es irgendwie besonders, sondern weil ich überzeugt bin, dass das für unsere Gesellschaft notwendig ist. Und ein Unternehmen macht ja viele Dinge, im besten Fall, wo die wirtschaftliche Tätigkeit für die Gesellschaft sinnvoll und notwendig ist. Aber darüber hinaus gibt es eben Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Und da ist ein Engagement über Stiftung oder über Spenden oft sehr gut zu organisieren. Es gibt noch einen anderen Grund, warum es manchmal für Unternehmen gut ist, etwas über eine Stiftung zu machen und nicht über eine eigene Abteilung. Weil man kann eben in die Entscheidungsprozesse, wer Geld bekommt, kann man Externe einbinden über die Stiftungsgremien. Und darüber erlangt man natürlich auch nochmal ein zusätzliches Renommee. Also auch in den Sphären, zum Beispiel der Kultur oder im sozialen Kontext oder im Bildungskontext, in denen man sich bewegen will, weil man sich eine externe Expertise dazu holt und auch die Entscheidung in gewisser Weise nicht mehr ganz alleine trifft. Es gibt ganz, ganz moderne Ansätze, wo die Stiftungen die Entscheidungen ganz abgeben, zum Beispiel an die Zielgruppen.
Mhm.
Und also das sind so Vorteile für Stiftungen, die durchaus für ein Unternehmen, denen es jetzt nicht darum geht, einen höheren Absatz zu erlangen für irgendein Produkt, sondern insgesamt als gesellschaftlich verantwortliches Akteur, als gesellschaftlich verantwortlicher Akteur gesehen zu werden, für die das Sinn machen kann.
Jetzt simuliere ich mal ein bewusst negatives UnternehmerInnenbild. Ja?
Ja.
Nicht, dass ich das verkörpere, aber ich tue es jetzt einmal reinwerfen hier und sage, na gut, gibt sowas überhaupt, so ein Unternehmen oder Unternehmerfamilien, die sagen, ich mache etwas nur, weil ich es für richtig halte, aus gesellschaftlicher Sicht? Steckt da nicht immer irgendein ökonomisches Kalkül dahinter, das Absätze, Reichweiten oder was auch immer stimuliert?
Also ich glaube, dass es das gibt. Also ich habe das immer so versucht zu verbinden, indem ich sage, es geht nicht unbedingt um Absätze, aber natürlich ein kluger Unternehmer, der weiß, dass er wirtschaftlich nur erfolgreich sein kann in einer funktionierenden Gesellschaft. Und in einem funktionierenden, also wenn diese Gesellschaft zusammenlebt, das Zusammenleben funktioniert. Wir nehmen mal das Beispiel 2015, als die vielen Geflüchteten nach Deutschland kamen und dann Asylbewerberheime brannten. In Ludwigshafen bei BASF arbeiten ganz viele Menschen, die aus der ganzen Welt kommen, mit anderer Hautfarbe, mit anderer sexueller Orientierung, was auch immer. Es ist im ureigensten Interesse der BASF, dass diese Menschen genauso wie alle anderen eben aufgenommen werden in dieser Gesellschaft. Das ist nicht, ich rechne da nicht am Ende, habe ich so und so viel mehr Absatz. Aber natürlich weiß man als Unternehmen, man ist Teil einer Gesellschaft, man kann sich nicht einfach da rausnehmen. Jeder kluge Unternehmer weiß das. Ich glaube, es gibt eine andere Herausforderung bei dieser Thematik. Das ist nämlich die, inwieweit dieses Geld, sagt das jetzt mal so, demokratisch legitimiert ist. Das ist ja das Thema gewesen von Marlene Engelhorn. Wie geht man mit dieser Frage um? Zum Beispiel ist eine der Antworten darauf, sie hat das mit einem sehr aufwendigen Prozess, der Partizipationsprozess beantwortet, aber eben auch in Stiftungen, die versuchen da eben in die Entscheidungsprozesse die Zielgruppen anders einzuarbeiten, das einzubinden. Das ist noch verhältnismäßig neu, aber ich bin überzeugt, dass das in der nächsten Zeit mehr werden wird.
Das heißt, deine Hypothese ist, dass Erbinnen und Erben, die zu viel Geld kommen aus Unternehmen, die ihre Vorfahren gegründet und erfolgreich gemacht haben, dass die sagen, ja gut, wir haben das Geld, ist das legitim, dass wir dieses Geld haben? Fragezeichen. Aber wir sagen jetzt nicht, kann man ja auch nicht, man kann ja nicht sagen, ich nehme das Geld einfach nicht. Also man kann ja auch nicht sagen, dem Staat nimm jetzt einfach das Geld. Das heißt, man muss auf irgendeine Art und Weise damit agieren. Und deine Hypothese ist, es wird immer mehr geben, die sich da sinnstiftende Strukturen überlegen, wie sie dieses Geld gut unter die Leute bringen.
Also ich glaube, dass es die jetzt schon gibt. Und jetzt würde ich dir einen nächsten Gast vorschlagen.
Ja.
Felix Oldenburg, der sich mit dieser Thematik sehr, sehr auseinandergesetzt hat und der dazu vielleicht noch viel, viel mehr sagen kann, weil er mit viel mehr Menschen gesprochen hat, jungen Leuten, auch gerade jungen Erbinnen, Startup-Unternehmern. Ich glaube, dass diese jüngere Generation an Stiftern oder Menschen, die ihr Geld, das sie haben, für die Gesellschaft ausgeben und in der Gesellschaft investieren wollen, dass sie sich bewusst von einer patriarchalen Geste verabschieden.
Also auf gut Deutsch, der Obermacker, der mit dem Geld sagt, komm, nimm da, ich ermögliche dir das. Also dass dieser Habitus, dieser Gönnerhafte auf dem Rückzug ist.
Ja.
Oder wenn ich es jetzt
genau,
mal.
Das ist genau das, glaube ich. Das ist, glaube ich, macht diese junge Generation aus. Ob das jetzt mehr ist und weniger, das kann ich dazu keine Aussage machen, aber die Diskussionen auch auf dem Stiftungstag drehen sich viel um diese Frage, drehen sich viel darum, mit welch einer Legitimation gehen wir gerade auch als Mitarbeitende in Stiftungen eigentlich hin und sagen, das muss jetzt gemacht werden und das muss gemacht werden. Sondern es sind eigentlich andere, die vielleicht die Experten und die Expertinnen sind, und unsere Aufgabe sollte es vielmehr sein, das zu ermöglichen und sie auf dem Weg zu begleiten.
Aber das ist doch schon einmal ein interessanter Anhaltspunkt, um in deinen Werkzeugkasten ein bisschen reinzuschauen. Du warst jetzt, wie du es beschrieben hast, in der Situation im Stiftungsbereich rund ums Bankwesen, in unterschiedlichen Rollen in einer Stiftung, die als Verbrauchsstiftung aufgesetzt ist, einer privaten Erbin. Du warst Chefin vom sozialen Engagement eines großen Aktienkonzerns, nämlich der BASF. Was ich damit sagen will, du hast Gestaltungsspielräume gehabt, weil du warst dort in Führungspositionen auch. Wie hast du den Kompass angelegt? Ja? Also was war für dich wichtig, als du gesagt hast, erstens, was gefördert wird und zweitens, nach welchen Kriterien es gefördert wird?
Also ich muss jetzt nochmal meinen großen Meister zitieren. Mein erster Chef in der Dresdner Bank oder besser gesagt bei der Jürgen-Ponto-Stiftung, Bernhard von Löffelholz. Und das, was ich von ihm mitgenommen habe, ist vor allem eine Haltung. Und ich freue mich sehr, dass diese Haltung eben, finde ich, immer mehr Verbreitung findet, auch in der Stiftungswelt. Weil er hat und in der Stiftungswelt und auch unter den Stiftungen, die Unternehmensstiftungen sind. Er hat immer gesagt, also mit Geld allein machst du gar nichts. Du brauchst erstmal eine gute Idee und du brauchst die Leute, die diese gute Idee umsetzen. Und meistens ist es auch umgekehrt, da haben Menschen eine gute Idee, die sie umsetzen wollen, und du kommst mit deinem Geld. Im besten Fall. Ohne Geld geht's da nicht. Aber das ist eine Haltung, die eben sagt, ich bin hier nicht diejenige, die die Lösungen produziert, sondern es ist immer eine gute Zusammenarbeit. Und das Verhältnis zwischen Geförderten und Fördernden ist selten auf Augenhöhe, ist ganz schwer herzustellen. Es muss aber das Anliegen sein, das herzustellen. Und deswegen finde ich es auch so interessant und spannend, wie jetzt eben versucht wird, über Formate, über Einbindung von Zielgruppen in Entscheidungsprozessen genau das zu machen. Und ich glaube, es ist diese Frage der Haltung, die für mich prägend war in meiner Arbeit, auch in den unterschiedlichen Funktionen, und die natürlich auch Niederschlag gefunden hat dann in etwas wie dem Strategieprozess, den ich damals verantwortet habe bei der BASF zum gesellschaftlichen Engagement. Es ist diese Haltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, was wir Wirkungsorientierung nennen. Das heißt also eben zu schauen, dass das, was wir da tun, auch tatsächlich einen gesellschaftlichen Effekt erzielt und nicht nur einfach eine nette Story drumherum zu erzählen ist. Und das ist durchaus etwas, da muss man für kämpfen, da muss man für eintreten. Weil oft reicht den Gremien, sag ich jetzt mal so allgemein, die nette Erzählung. Aber auch da hat sich viel, viel geändert in den letzten Jahren, in diesem dritten Sektor, nennen wir es mal, oder auch in der Förderlandschaft. Und das sind für mich so die zwei Dinge, die eigentlich mein Engagement verbunden haben. Und genial war bei BASF, dass wir da eben auch tatsächlich einen Freiraum hatten, einen Gestaltungsraum und so etwas auszuprobieren wie dieses Projekt Tor 4, das ja auf viel Widerstand gestoßen ist. Aber
kannst du das kurz erklären, ja, wie das funktioniert hat?
Also Tor 4 war eigentlich der Ansatz zu sagen, wenn ein Unternehmen Kultur fördert, dann ja, und immer sagt, nicht nur um Lücken der öffentlichen Haushalte zu fördern, dann muss es ja eine gute Antwort darauf geben können, warum sie das machen. Und der Versuch war, über eine Fragestellung, die das Unternehmen gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Akteuren formuliert und dann in die Kulturszene hereingibt, um zu sagen, was für Projekte würdet ihr denn zu dieser Fragestellung gerne umsetzen? Die erste hieß, warum wird eigentlich alles immer besser? Und oder dann in der Folge dann, wie geht Freiheit wirklich? Und diese dann eben zu schauen, was passiert da in diesen oder was sind diese Projekte, die uns vorgeschlagen werden? Und ganz ehrlich, wir haben über dieses Projekt erstmals Akteure in der Region kennengelernt, die vorher nie bei der BASF Geld beantragt hätten. Und das war nicht immer alles erfolgreich, ganz bestimmt nicht. Ansatz war auch, und das war vielleicht am wenigsten erfolgreich, eben die Menschen aus der Kultur, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen, zusammenzubringen mit den Menschen, die in der BASF arbeiten, die dort Entscheidungen treffen, um ihnen deutlich zu machen, eigentlich beschäftigen uns ja die gleichen Themen und stehen wir vor den gleichen Herausforderungen. Und wie können wir uns vielleicht da auch gegenseitig oder was kann der Austausch für uns an Inspiration, Anregungen bringen? Das war besonders schwierig umzusetzen, aber...
Kurzer Einwurf vielleicht zur Erklärung. Daher kommt ja auch, oder der Name Tor 4 passt ja da gut dazu. Wenn man Ludwigshafen kennt, weiß man, ich glaube, ein Drittel der städtischen Fläche roundabout ist BASF-Werksgelände. Ja. Und egal, wo man fährt immer so ein bisschen entlang eines Zauns und da gibt's dann die verschiedenen Tore. Also nur damit die Hörerinnen verstehen, warum ein Förderprogramm Tor 4 heißt und sich...
Genau. Und weil es dieses Tor 4 eben nicht mehr gibt.
Ja.
Und das war eine neue Öffnung des Unternehmens. Und ich meine, es ist ein Chemieunternehmen, was natürlich nicht nur einen Zaun hat, sondern auch wirklich abgeriegelt ist und der Einlass stark kontrolliert wird.
Mhm.
Völlig genau. Und wir konnten das ja noch weiterführen. Wir haben dann irgendwie gemerkt, dass auch da wieder so Mechanismen der Förderung sich einschlichen. Und dann haben wir eben das ausprobiert mit einem Losverfahren, dass wir gar nicht mehr selber entschieden haben, sondern alle Beteiligten konnten ihr Los in eine Trommel werfen und dann wurde gezogen, wer das Geld bekommt.
Was im Übrigen auch in der Szene eine hochumstrittene Intervention war, weil man gesagt hat, jetzt sind wir so weit gekommen, dass Geld verlost wird, also dass quasi die Güte des Projekts keine Rolle mehr spielt, sondern nur der Umstand, dass ich aber ich glaube, das war bewusst doch der aktionistische Anspruch an das Ding, ne?
Und der, also auch ein Versuch. Und im Übrigen waren wir da gar nicht Vorreiter. Die Volkswagen-Stiftung macht genau das im Wissenschaftsbereich. Nicht als alleinige Auswahlmethode, aber einfach als ergänzende Auswahlmethode, auch um zu sehen, sind eigentlich die Ergebnisse am Ende vergleichbar? Und wie sind eben Gutachten, also da haben wir in der Wissenschaftswelt genauso wie in der Kulturwelt, da spielen Seilschaften, spielen so 1000 Kriterien eine Rolle bei der Entscheidung, die nicht unbedingt eine Qualitätskriterie.
Inklusive Antragslyrik, wie man so schön sagt. Ne?
Genau, genau. Also das war auch wirklich, ich meine, es war ein Experiment, auch da kann man sagen, nicht immer alles unbedingt gelungen, aber ich fand es einfach großartig und da bin ich auch wirklich dankbar, dass wir so etwas ausprobieren konnten.
Mhm. Jetzt hast du einen Begriff eingeführt, der nochmal alles komplexer macht. Und ich möchte das bewusst so didaktisch aufdröseln, weil das ist ja wirklich ein Phänomen, finde ich, an der Kunst- und Kulturwelt, dass wir immer über den künstlerischen Ausdruck sprechen, aber nicht eigentlich im genau analysieren, was sind die Strukturen dahinter, die kulturpolitischen, die wirtschaftlichen, auch die funktionalen, die begrifflichen. Du hast den Begriff der Förderung eingeführt. Wir haben jetzt ein Kultursponsoring, alles klar. Wir haben die Spender, wir haben die Stiftung und jetzt ist ein Unternehmen plötzlich ein Förderer. Was ist der Unterschied? Ich kenne die Kulturförderung ja aus dem öffentlichen Bereich, also dass die öffentliche Hand eine Förderung gewährt nach einem Antrag. Substituiert ja da die öffentliche Hand, die Stadt, die Kommune, das Land, den Bund? Oder sagt sie, das ist eine zusätzliche Förderlinie? Wie darf man sich das vorstellen?
Also man muss sich natürlich jetzt, sagen wir mal so, bei BASF, als ich hier jetzt mehr als 12 Jahren vor, 2012 war es, glaube ich, angefangen habe, da war es eben tatsächlich so, das war das kulturelle Engagement der BASF war so groß, dass es fast wie ein Kulturamt und fast wie ein förderndes Amt wirkte und agiert hat auch in vielen. Und ich glaube, das haben wir dann schon in den Jahren aufgelöst, auch unter dem Druck der Einsparungen. Förderung, ich benutze den Begriff eigentlich in erster Linie aus dem Stiftungskontext. Weil da spricht man eben nicht, wir Stiftungen machen keine Spende, sondern das können sie auch machen, aber es sind in der Regel Förderprojekte. Und da macht man eben den großen Unterschied zwischen den Förderprojekten und den operativen Projekten. Die operativen Projekte sind die Stiftung selber konzeptionell entwickelt hat und auch selber umsetzt. Die Förderprojekte sind diejenigen, wo sie einfach Geld gibt oder auch mit Fördervereinbarungen klare Ziele formuliert. Das möchten wir gerne im besten Fall gemeinsam mit der Organisation, die das umsetzt. Im Kulturbereich ist aber natürlich diese Frage, und zwar egal, ob es die öffentliche Hand ist oder ob es die privaten Förderer sind. Wie schaffen wir es, Förderung so zu organisieren, dass sie Dinge ermöglicht und nicht Dinge verunmöglicht. Und ohne das, weil angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation, ohne dass ständig das Volumen wächst, weil das wird ein Ende haben. Und trotzdem müssen wir neuen Ansätzen, neuen Ideen den Raum schaffen. Und da können natürlich Stiftungen auch eine besondere Rolle spielen, können vielleicht auch Unternehmen eine Rolle spielen, weil sie leichter vielleicht mal was ausprobieren können. Also Tor 4, kann ich mir gut vorstellen, wäre für so ein Kulturamt schwierig gewesen.
Natürlich, weil als Kulturamtsleiter ist man berichtspflichtig in Ausschüssen und im Gemeinderat und die sagen, mit Verlaub, Steuergeld wird nicht verlost.
Genau. Ja? Ja, also und da können sagen wir mal, in diesem privaten Sektor Dinge ausprobiert werden, die, wenn es im besten Fall vielleicht übernommen werden oder adaptiert werden oder die Einfluss haben, auch auf die Frage, wie organisiert eine öffentliche Hand die Förderung im Kulturbereich zwischen den vielen gebundenen Mitteln, die für die großen Institutionen vergeben werden und dem, was man freie Szene nennt und was da sonst noch so unterwegs ist, vielleicht auch gerade in Zwischenbereichen.
Es geht ja auch noch komplizierter.
Immer.
Und zwar, und das ist auch nicht etwas, was nur die BASF macht, sondern auch andere, aber wo es besonders prominent ist, nämlich wo man auftritt als Spielstättenbetreiber. Mhm. Ja?
Ja.
Das gibt es ja auch immer wieder, dass zum Beispiel ein Ausstellungshaus vollends von einem Privaten, von einer Bank zum Beispiel, also diese Verbindung ist recht häufig, bildende Kunst und Bank und Finanzwesen. Ja. Die BASF hat eben zum Beispiel ein vollwertiges Veranstaltungshaus mit einem sehr klassischen Theatersaal, kann man sagen, betrieben.
Konzerttheatersaal,
ja. Musiktheatersaal, so. Warum macht man das? Macht man das, um Einnahmen, Ticketeinnahmen zu generieren?
Also ich glaube, auch ein privates Unternehmen macht mit Veranstaltungen, Konzertveranstaltungen keinen Profit. Da braucht Subvention. Also auch das Konzertprogramm der BASF wird gefördert von der BASF, sonst also wäre das so nicht möglich. Ich meine, das ist nun wirklich so Geschichte und Geschichte des Unternehmens am Standort, dass man sich schon die Frage stellt. Also ich würde sagen, heute würde die BASF an einem neuen Standort irgendwo gebaut oder zum Beispiel, was sie in China, da bauen die kein Feierabendhaus und fangen an, Symphoniekonzert-Abo rein zu etablieren. Das ist etwas, was vom Beginn des letzten Jahrhunderts stammt und jetzt über 100 Jahre es gibt und natürlich sich verändert und anpasst und jetzt so würde man das wahrscheinlich nicht nochmal machen. Banken und Kunst und bildende Kunst oder die Finanzbranche und bildende Kunst ist nochmal so eine eigene Geschichte.
Weil es um Wertsteigerung auch geht und Ausstellungsfläche Werte schafft. Ne?
Meine These ist ein bisschen was anderes. Und zwar haben Banken und Versicherungen und Finanzdienstleister haben ja kein greifbares Produkt. Und mit der Kunst visuell machen Sie aus Ihrem Produkt irgendwas, was sinnlich wahrnehmbar ist.
Verstehe.
Das heißt, ist also meine These dazu. Ja, abgesehen davon, dass man sich als Vorstandsvorsitzender mit tollen Bildern abbilden lässt, das kommt auch noch dazu, sicherlich. Aber dass diese Frage, ein Konzerthaus zu unterhalten, hatte eben damals zur Gründungszeit einen guten Grund, weil da gab es hier auch gar nichts anderes oder kaum etwas anderes. Auf jeden Fall nicht auf der anderen Rheinseite, nämlich in Ludwigshafen. Das hat sich natürlich verändert, sodass heute dieses Feierabendhaus und das Konzertprogramm in einem ganz anderen gesamtkulturellen Kontext steht und deswegen sich auch immer wieder neu erfinden muss, wie die anderen Konzerthäuser auch, die sich überlegen müssen, welches Publikum hat denn Interesse? Und natürlich ist die Frage, was unterscheidet das Konzertprogramm eines Chemieunternehmens von einem Konzertprogramm zum Beispiel in Weikersheim oder einem Konzertprogramm in Dortmund?
Und wenn man sich diese Frage stellt, stellt man sich die dann im Unternehmenskontext im Hinblick auf ein Publikum, das aus der gesamten Stadtgesellschaft kommt? Oder stellt man sich die Frage im Hinblick auf die BASF-Belegschaft, weil da, oder der Unternehmensbelegschaft, wir müssen es ja jetzt gar nicht immer nur an der BASF festmachen, sondern da geht es ja um insgesamt Großunternehmen, die solche Spielstätten betreiben. Weil das würde mir persönlich schon einleuchten, dass ich sage, ja gut, das ist ein weicher Standortfaktor. Ich kriege nur dann einen super Vorstand hin, wenn ich weiß, der kann sein soziales Umfeld dorthin ausführen.
Also das glaube ich, das funktioniert nicht mehr. Das war sicherlich früher mal so, aber das ist so nicht mehr. Ich meine, solch ein Unternehmen und die Belegschaft eines großen Unternehmens ist immer so ein kleiner Mikrokosmos, der eigentlich nur den großen Makrokosmos abbildet und so diversifiziert das Musikinteresse ist. In der Belegschaft, so ist es gesellschaftlich. Und die Schwierigkeiten, die Konzerthäuser haben, ihre Häuser zu füllen und Menschen zu gewinnen aus Städten, ist identisch mit dem, den eine Unternehmensinstitution hat, die Belegschaft zu gewinnen. Dieser Standortfaktor, denjenigen zu gewinnen, der dann anfängt, bei dem Unternehmen zu arbeiten, das stimmt schon. In dem Sinne, sie kommen nicht, gehen die hochqualifizierten jungen Mitarbeiterinnen gehen nicht an Orte, wo es das nicht gibt. Sie gehen an Orte, wo es das gibt, aber das heißt überhaupt nicht, dass sie das irgendwie auch in Anspruch nehmen. Also das ist ich glaube, das ist ein Thema, da kann man wahrscheinlich, gibt es auch noch andere, die da viel, viel differenzierter darüber diskutieren können. Aber ich glaube daran nicht. Es ist natürlich etwas, und das hat konkret mit solchen Unternehmen, die so ortsbezogen sind wie die Chemieunternehmen und auch so viele Mitarbeitende haben, die ja in der Produktion tätig sind. Es gibt eine besondere Art von Identifikation mit dem Unternehmen. Und dieses Feierabendhaus oder so ein Projekt nicht mehr zu haben, das hätte ziemliche Auswirkungen. Und natürlich richtet sich das Programm und das, was man macht, dahin, man möchte die Belegschaft, genauso wie man möglichst auch Menschen aus der Region haben möchte. Und das gilt für alle. Ich meine, nehmen wir jetzt mal Bayer, hatte genau das Gleiche, das hieß da Erholungshaus.
Du kommst aus Leverkusen.
Genau, ne? Das Erholungshaus und das ist tatsächlich auch ein Theaterort. Und Bayer hat eben das grundsätzlich geändert. Die haben nicht mehr diesen Konzertbetrieb, den Spielplan übers ganze Jahr, sondern sie haben verschiedene Festivals, eins in Leverkusen, eins an anderen, also dann zusätzlich an anderen Standorten, wo sie auch viele Mitarbeitende haben, in Wuppertal, soweit ich weiß, und in Berlin, und haben das ganze Konzept geändert. Hier in Ludwigshafen ist es eben immer noch ein Programm, das sich als Programm entwickelt. Aber es bleibt ein Saisonprogramm.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du mit mir so einen doch etwas didaktischen Ritt durch die Finanzkonstruktionen der Kultur, des Kultursponsorings, der Kulturförderung unternimmst. Ich will aber natürlich auch ein bisschen auf dich noch einmal stärker eingehen. Wir haben ja, es hat einen Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich ja von dir weiß, dass bei dir diese Haltungsfrage ja eine große Rolle spielt. Deshalb hat mich das besonders aus deinem Mund interessiert, wie du das besprichst. Ich hatte mal mit dir einen Austausch, ich werde jetzt nicht sagen, zu welchem Projekt, auch nicht sagen, zu welchem Haus und zu welcher Konstellation. Nur ganz allgemein, es ging um ein Projekt, wo das Thema ökologische Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt hat, wo du in der Verantwortung warst, eines, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Sponsoring oder eine Spende war, ist ja auch wurscht, und wo du zu mir gesagt hast, für dich ist es eigentlich befremdlich, dass man nicht diskutiert, dass ihr euch da engagiert in diesem Kontext, und dann würde es erst spannend werden, wenn sich quasi die Künstlerinnen und Künstler, die sich mit Nachhaltigkeit befassen, hinterfragen, warum sie das Geld von euch nehmen und sich daraus eigentlich die fruchtbare Debatte entspinnt, wie können beide Sphären ins Nachdenken kommen, ihre eigenen Strategien hinterfragen etc. Das war für mich tatsächlich eine extrem ungewöhnliche Unterhaltung. Also die hatte ich so auch nicht mit jemand anderen, der quasi aus diesem Bereich kommt. Wie schwierig war es, erstens dir diese Haltung in den Bereichen, in denen du gearbeitet hast, zu bewahren, und zweitens, wie bist du dem Vorwurf entgegengetreten, dass du zum Beispiel Hausnummer Greenwashing betreibst?
Ja. Also okay, das ist eine komplexe Fragestellung. Dieses Projekt damals war ja tatsächlich der Auslöser, über so etwas nachzudenken, wie schaffe ich denn, diese Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und sich das anzuschauen. Also auch die Kollegen und Kolleginnen aus der BASF in so eine Ausstellung zu bringen und dann zu sehen und zu sagen, boah, das hat ja was mit mir zu tun. Das verhandelt meine Themen. Es hat etwas damit zu tun, was ich täglich entscheide in meinem Job. Und genauso natürlich die Künstlerinnen und Künstler, ohne dahin zu gehen, wie das ja heute wieder so en vogue ist, zu sagen, ach, von dem nehme ich das Geld nicht. Was eben gleich eine Dialogverweigerung ist. Und mir ging es immer um diesen Dialog. Und Tor 4 war genau das, der Versuch, diesen Dialog zu schaffen aus der unverbindlichen, wir geben Geld, weil das ist eben cool, und solche Ausstellungen und oder andere Projekte, ja, da lässt man mal so ein bisschen Kritik zu, aber keiner merkt's. Ja, also so, es interessiert auch keinen Journalisten, niemanden. Mir geht es schon darum, dass ich glaube, dass eigentlich dieses gesellschaftliche Engagement eines Unternehmens eben nicht nur nach außen wirkt, sondern auch nach innen. Und das zu organisieren, das war mein Anliegen. Und ehrlich gesagt war das sicherlich auch so ein bisschen, das war auch schon bei der Dresdner Bank so. Und es war sicherlich einer der Gründe, weshalb ich dann aus der Stiftung, wo das nicht der Fall ist, weil da kann man ja eigentlich machen, was man will. Wenn es gemeinnützig ist, ne?
Da ist man schon auf der guten Seite.
Genau,
der Macht, sozusagen.
Genau. In ein Unternehmen zu gehen, und da ist es eben auch so, dass schon der das, also ich nenne das jetzt mal der Kampf oder schon die Verteidigung des Budgets, des gesellschaftlichen Engagements, ist ein extrem spannender Prozess, Austausch- und Diskussionsprozess mit denjenigen, die am Ende die Genehmigung erteilen, dass für diese Projekte das Geld gegeben wird. Schon, und ich glaube, ich habe das so mit all den Rückschlägen, die ich erlebt habe, eben war für mich diese Kämpfe um das Budget waren ein ganz zentraler Punkt, weil da wurde das diskutiert. Oder in der Bank damals in den Gremien. Die Auseinandersetzung über das, was wir gefördert haben, über die Jürgen-Ponto-Stiftung mit dem Vorstandsvorsitzenden, das waren wirklich spannende Diskussionen. Und da haben über solche Gremien in der Stiftung eben Mitglieder von Unternehmensvorständen sich mit Themen beschäftigt. Die haben mit Menschen geredet, mit jungen Schriftstellerinnen geredet, die sie sonst nie getroffen hätten und über Themen gesprochen. Also und das, das war mein Anliegen und ich habe es versucht und es ist mir nicht immer gut gelungen, aber ich habe auch keine Situation erlebt, in dem man mir gesagt hätte, dass ich es nicht versuchen darf. Sagen wir mal so. Die Frage, jetzt muss ich aber, habe ich den Faden verloren, die du auch gestellt hast, nämlich wie.
Die Vorwürfe quasi.
Ja, dieses mit Greenwashing und Whitewashing und diesem Washing und jenem Washing. Das ist, sagen wir mal, war bis vor 2-3 Jahren, nicht mehr so brisant als Thema. Das ist jetzt wieder so brisant geworden. Also, es gibt aber Dinge, die waren in den Unternehmen einfach tabu. Also man hat im gesellschaftlichen Engagement zum Beispiel, haben wir über Jahre keine ökologischen Projekte gefördert. Und das konnte ich auch und finde ich auch in gewisser Weise korrekt, weil das Unternehmen ja eigentlich den größten Hebel, den größten Wirkungshebel hat in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit. Und nicht, wenn man ein bisschen Geld gibt für dieses oder jenes. Also das ist einfach sehr nah am Unternehmenszweck. Und von daher kann ich da die Position verstehen, das Unternehmen muss sich diese Fragen stellen in der Produktion und nicht unbedingt über das gesellschaftliche Engagement. Aber es kann natürlich sehr wohl, und das haben wir dann auch bei Tor 4 gehabt oder auch in anderem Kontext, sehr wohl so sein, dass man diese Auseinandersetzung mit der Verantwortung über die Frage, wie setzen wir das denn um und wo sind uns denn Grenzen gesetzt, warum sind uns diese Grenzen gesetzt, können angeregt werden durch zum Beispiel Kulturprojekte oder durch andere Formen von Begegnung mit Menschen, Akteuren aus der Gesellschaft, was auch Unternehmen organisieren. Das machen sie schon. Aber das ist so für mich, da gibt es die Verbindung. Es gibt auch anderes Thema, ich sage das auch ganz ehrlich und das ist jetzt in allen Unternehmen, die ich so kennengelernt habe, das Thema des Dritten Reiches, der Zwangsarbeiter. Auch das ein hochsensibles Thema, weil es eben, und das hat was mit den Rechtsabteilungen zu tun, mit der Rechtsnachfolge. Und das fängt sich, und das finde ich auch sehr, sehr positiv, an, langsam aufzulösen. Dass man nicht, dass man auch da überlegt, was kann man denn trotzdem Sinnvolles tun oder eben auch um die Belegschaft. Und damit meint man, ich meine ich jetzt nicht nur die, sondern eben auch das Management, das ja auch immer jünger wird, in Austausch und in eine Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und der Bedeutung für das heutige wirtschaftliche Handeln zu bringen. So, also, und das ist positiv, verändert sich. Da haben verschiedene, also auch Evonik zum Beispiel sind da wirklich Vorreiter gewesen, auch Bayer, auch BASF macht da jetzt etwas. Das finde ich wirklich sehr, sehr positiv. Ich finde es auch gut, wenn sich, da nehme ich jetzt mal das Beispiel Röchling, hier auch aus Mannheim, die im Kunststoffbereich tätig sind und eine Stiftung haben, die sich eben tatsächlich mit dieser Frage des Kunststoffes in den Meeren und im Wasser beschäftigt. Das heißt also, wo das ein Frucht, nicht um Greenwashing oder Whitewashing zu betreiben, sondern um wirklich die Diskussionen aus der Gesellschaft, von den gesellschaftlichen Akteuren mit ins Unternehmen zu holen. Das ist positiv und ich finde das super, dass das so passiert. Das andere ist eben, was heute zunimmt, ist die eben im Zusammenhang mit der moralischen, dem hohen moralischen Anspruch, dass Gelder abgelehnt werden, Sponsoring-Mittel abgelehnt werden, weil das Unternehmen vielleicht irgendwie an irgendeiner Stelle im Verdacht steht, etwas nicht ganz korrekt zu machen. So, oder Whitewashing zu betreiben oder Greenwashing zu betreiben. Und dann eben nicht in den Austausch und ins Gespräch mit demjenigen zu gehen und mit dem Unternehmen zu gehen und zu sagen, ja, wie können wir denn darüber sprechen? Wie können wir damit umgehen? Sondern zu sagen, nein, das Geld nehmen wir dann nicht.
Das ist aber ein interessanter Punkt. Das heißt, das kritisierst du explizit. Du sagst, die Lösung ist nicht zu sagen, wir separieren uns voneinander und sagen, das nehme ich nicht von dir, ich nehme nicht deinen Input, ich nehme nicht dein Geld und so weiter, sondern dass man sagt, ich nehme von dir Dinge und ich will das an die Bedingung geknüpft haben, dass wir uns auseinandersetzen in konstruktiver Form.
Ja. Und am besten mit dem Management.
Das ist interessant, weil andere würden sagen, ja, das ist ja total konsequent zu sagen, ich nehme das Geld nicht.
Ja, Konsequenz. Aber diese Konsequenz führt zu gar nichts, sondern sie führt am Ende dazu, dass dann wird das Geld nicht mehr ausgegeben. Unternehmen überlegen ja jetzt schon, wollen wir uns überhaupt diesem Stress aussetzen, dass eventuell dann jemand kommt und sagt, nein. Also, und ich denke, es ist eine der Möglichkeiten, in einen verbindlichen Austausch zu kommen. Und das ist auch das Interessanteste, was wir überhaupt haben. Denn nicht irgendwie einfach nur so einer über die sozialen Medien oder den Austausch von Statements und ist und ich bin diejenige oder derjenige, der hier moralisch am saubersten dasteht, sondern eben zu erkennen und sich klarzumachen und darüber auszutauschen, in welch komplexen, widersprüchlichen Entscheidungssituationen wir alle agieren. Und darüber zu sprechen und dann im besten Fall natürlich auch zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen.
Aber verstehe ich dich richtig? Das ist ja eigentlich ein interessantes Bild. Wir benutzen quasi das gelernte Verbindlichkeitssystem Geld, weil wir da die Rituale gut kennen und da die Rahmenbedingungen abgesteckt sind, grob und so weiter und so fort und sagen, okay, lass uns da das ganze Chaos vergessen. Wir nehmen diese Transaktion zum Anlass zu diskutieren. Ja. Und das ist genauso wichtig wie die Kohle an sich.
Ja. Das ist so wie mein Kampf ums Budget.
Mhm. Verstehe, ja.
Ja. Und, wir stehen ja in der Situation, wir sagen, wie kommen die Menschen wieder miteinander ins Gespräch? Ja. Und, das ist für mich eine der Möglichkeiten.
Mhm. Ich habe noch eine persönliche Frage. Mhm. Aber dann lasse ich dich schon wieder in Ruhe. Du bist ein Mensch, dir hätte ich auch absolut zugetraut und ich hätte es auch total schlüssig gefunden, wenn du irgendwann mal gesagt hättest, ach, ich werde jetzt Intendantin wo? In einem Haus oder in einem Veranstaltungshaus oder bei einem Festival, bei einem interdisziplinären Festival, was ich, Ruhrtriennale oder sowas in der Art, ja? War das für dich jemals eine Option oder gab es vielleicht sogar, ich kann es ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, gab es mal einen Moment, wo du knapp vorm Sprung in das operative Kulturmanagement warst?
Also das ist irgendwie ganz lustig, weil ich habe Romanistik studiert, vor allem italienische Literaturwissenschaften. Und dann bekommt man ja so, wenn man aus einer bürgerlichen Familie kommt, das ist immer gleich der typisch, ne? Kunstgeschichte oder Literaturwissenschaften studieren und dann einen Italiener heiraten und es sich gut gehen lassen. Und
Franzosen geheiratet.
Ja, genau. Und mein Argument war dann immer, ich bin lieber Intendantin in Helsinki als Klofrau in Rom. Ich hatte mein ganzes Studium darauf ausgerichtet, am Theater zu arbeiten und habe also auch Magisterarbeit über einen italienischen Theatermann geschrieben und habe auch während des Studiums am Theater gearbeitet und habe dann aber für mich ganz ehrlich die Entscheidung getroffen und festgestellt, dass ich am Theater nicht bleibe. Also für mich war diese Situation ich habe die als schizophren empfunden. Die Frauenfeindlichkeit, die Ausbeutung, nicht nur von Frauen, auch von anderen Menschen, Und dieses patriarchalische System, was ich da erlebt habe, ich will das nicht auf jedes Theater beziehen, aber was ich da erlebt habe, das in einem totalen Widerspruch zu dem steht, was da auf der Bühne verkauft und vertreten wird, das habe ich nicht ausgehalten. Und dann habe ich für mich irgendwie, glaube ich, gesagt, ich halte das nicht aus und ich will es nicht aushalten, weil um das zu machen, muss man sehr konkrete künstlerische Visionen haben. Und vielleicht sind meine künstlerischen Visionen nicht so konkret und so stark, als dass ich dann da gesund und unverletzt durchgehe. Und habe dann mich entschieden, noch zu Ende zu studieren und bin dann in diesem Kulturförderbereich gelandet, wenn man so möchte. Das war ja auch, ist dann immer, sind dann ja auch Zufälle. Und ich habe dann nicht mehr darüber nachgedacht. Aber ich gestehe schon ein, wobei das, als dann das Angebot kam, und ich hatte schon mal davor ein vergleichbares, was ich aber nicht angenommen habe, hier nach Ludwigshafen zur BASF zu kommen. Und dann sah ich, da dachte ich, ach, das Feierabendhaus, das so ein bisschen ist es ja schon Intendanz. Aber die inhaltliche Arbeit haben da andere gemacht. Es war wirklich, sagen wir mal, die strategische Arbeit. Aber ich habe eigentlich das als, ja, ich, für mich war auch tatsächlich die Arbeit in den Unternehmenskontexten besonders spannend, weil irgendwie hatte ich immer den Eindruck, da geht es um was.
Weil das jetzt so gut funktioniert hat mit den persönlichen Confessions, probiere ich es mit noch einer. Aber dann lasse ich dich wirklich in Ruhe.
Also irgendwann sage ich vielleicht auch nein.
Ja, kannst du eh. Hast du dir jemals überlegt, man ist ja da auch sehr stark eingespannt im Spannungsfeld Zivilgesellschaft, im Spannungsfeld Verwaltung, mit der Politik und so weiter und so fort. Hast du dir jemals überlegt, zum Beispiel in die Kulturpolitik zu gehen?
Also ich habe Gespräche geführt, genau.
Tatsächlich?
Ja, ich habe Gespräche geführt. Einmal, da ging es um Ministerium.
Mhm.
Und dann, ehrlich gesagt, hat mir die Ministerin damals, ja, die hat mir dann so mal einen Vorgang gezeigt.
Also Staatssekretärin, genau. Dass du Staatssekretärin wirst.
Ja, und da hat sie mir so einen Vorgang gezeigt und da gab es einen Eingangsstempel und auf diesem Eingangsstempel, glaube ich, gab es 20 Kästchen, wo Kürze abgezeichnet waren. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht.
Wirklich?
Da habe ich gedacht, boah, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, wie schaffe ich das, da zu agieren? Und dann, das habe ich nicht weiter verfolgt. Ich weiß nicht, ob ich das je geworden wäre. Das ist ja immer noch mal was anderes. Ne? Du bist ja auch im politischen Kontext dann. Kannst du mal erstes Gespräch führen, um irgendwie zu gucken, wäre das was eventuell? Aber dann hast du ja auch noch, nicht bei den Funktionen, aber bei anderen Funktionen hast du dann ja auch noch einen Wahlvorgang vor dir. Und ich glaube, dass die Frage würde ich heute vielleicht auch anders beantworten, wenn ich es mir so als Frage stellen würde. Damals war es eben so, bist du so unzufrieden mit deinem Job, dass du wechseln willst? Und das war einfach nicht der Fall.
Mhm.
Ja, ich finde, meine berufliche Laufbahn hat eine Logik und hat auch einen schönen Zirkelschluss jetzt mit dieser Rückkehr zu der Stiftung in einer anderen Funktion, eben nicht mehr operativ, sondern im Grunde in der Aufsichtsfunktion. Und ich habe eigentlich immer total viel Spaß an meiner Arbeit gehabt. Und von daher, sagen wir, war eine politische Überlegung, und das meine ich auch wirklich ernst, vielleicht würde ich es heute anders entscheiden, die hat sich gar nicht so politisch gestellt.
Ich verstehe das. Du hast das gar nicht betrachtet jetzt vor dem Hintergrund, was kann ich in der Politik gestalten, sondern als berufliche Aufgabe, genau. Und da warst du mit der anderen beruflichen, genau, Aufgabe schlicht und ergreifend zufrieden.
Genau. Oder nicht. Also das ist ja immer eine Entscheidung, ne? Wann wechselst du? Also ich habe ja schon gewechselt, aber diese Entscheidung, dorthin zu gehen, da hatte ich nicht den Eindruck, dass ich mehr Gestaltungsräume habe. Und heute würde ich sagen, wo ist denn die Frage, wo ist es denn wichtig zu gestalten? Und ich fand es eben, ich komme nun aus einer Familie, die also mit Bayer irgendwie verbunden war. Ich habe als Werkstudentin dort gearbeitet. Und dieser Industriebezug oder der Wirtschaftsbezug, da hatte ich immer den Eindruck, Mensch, da ist so viel zu tun. Was kann man machen, dass diese Menschen, die so viele entscheidende also wirklich wichtigste Entscheidungen für uns in der Gesellschaft treffen. Dieses Management in diesen großen Unternehmen. Was kann ich tun, dass die ihre eigentlich ethischen Überzeugungen nicht mit ihrem Greenpeace-Mitgliedsausweis morgens an der Garderobe abhängen, sondern das irgendwie in ihre Entscheidungen, ihre täglichen unternehmerischen Entscheidungen einfließen lassen. Und da hatte ich den Eindruck, da bin ich genau richtig. Heute würde ich sagen, es ist sicherlich genauso wichtig, in die Politik zu gehen oder auch in die Verwaltung zu gehen. Aber ich habe damals diese Entscheidung getroffen.
Karin, es war eine unglaublich interessante Folge. Vielen Dank, dass du auch so offen wirklich in die einzelnen Nischen hast reinblicken lassen. Ich glaube, es war sehr erkenntnisreich. Vielen lieben Dank.
Ich danke für all die neugierigen Fragen.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.